ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Weisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über aktuelle Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und wir tun das mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist zugeschaltet aus dem Kosovo. Tag, Herr Bühler, nochmal.
Tag, Herr Weisinger.
Auch heute wieder eine kürzere Folge wegen der technischen Schwierigkeiten, die wir haben. Die wir auch nicht ändern können. Wir haben alle möglichen Dinge durchprobiert, aber so ist es nun mal. Und wir wollen sprechen, Herr Bühler, das hatten wir in der vorigen Woche schon ansatzweise getan, über die personellen Veränderungen an der Spitze der ukrainischen Armee, auch in der ukrainischen Regierung. Der Präsident der Ukraine hat ja nun den Armeechef Syrsky doch entlassen. Das war ja bei der letzten Aufzeichnung nicht so ganz klar, ob das passiert. Der neue Armeechef heißt Drapaty, wenn ich das richtig ausspreche. Der hat also Syrsky abgelöst. Was wissen Sie über den Neuen?
Also der Neue hat seit Jahren einen sehr guten Ruf in der Ukraine. Das wird mir auch immer wieder von ukrainischen Offizieren gesagt. Er war Nachfolger Syrskys als Kommandeur der Landstreitkräfte. Er trat dann von seinem Posten zurück, nachdem die Russen einen Übungsplatz der ukrainischen Landstreitkräfte angegriffen haben und dabei viele neue Soldaten, die gerade in der Ausbildung waren, getötet haben und klar wurde, dass dort die Vorgaben von Syrsky nicht erfüllt wurden. Er hat also Verantwortung für seinen Kommandobereich übernommen, obwohl er selbst dort nicht involviert war. Das ist ihm hoch angerechnet worden. Und er ist deshalb auch später auf einen operativen, streitkräftegemeinsamen Kommandoposten befördert worden und war dort auf der operativen Ebene für die Umsetzung der Militärstrategie Syrskys verantwortlich.
Können Sie denn aus dem, was Sie über den Neuen und den Alten wissen, irgendwie was ablesen, also was der Neue vielleicht anders machen könnte als der Alte?
Also dann schauen wir uns mal an, was er öffentlich gesagt hat. Also er will die Kapazitäten und zu den Kapazitäten gehört natürlich nicht nur die Hardware, sondern auch, wie man damit umgeht, die Einsatzverfahren der Luftverteidigung stärken, um die Bevölkerung besser zu schützen. Das ist seine erste Priorität. Zweitens will er die Einheit, die Syrsky noch geschaffen hat, für den Einsatz von unbemannten Systemen weiterentwickeln. Er will die Letalität, also die Tödlichkeit von Angriffen auf die russische Armee erhöhen. Lethality, ich übersetze das gerade mit Letalität und im Grunde genommen Tödlichkeit. Er will unnötige Bürokratie abbauen. Das ist auch natürlich Aufgabe des Verteidigungsministers. Und letztlich will er mit dem Personal sehr eng zusammenarbeiten, mit einer besonderen Betonung auf Kompetenz des Personals, aber auch auf menschlichen Umgang. Das sind seine öffentlichen Aussagen, die er da gemacht hat dazu. Natürlich muss man solche Aussagen auch immer sehen vor dem Hintergrund der laufenden Diskussion in der Ukraine. Man passt also auch eine solche Prioritätensetzung an das an, was von ihm erwartet wird. In der Praxis wird sich an dem erfolgreichen militärstrategischen Konzept Syrskys nicht viel ändern. Da war er selbst mit beteiligt. Es sei denn, die russische Armee erfordert eine Änderung, was aber nicht absehbar ist. Wohl aber wird sich sein Ton ändern. Also Syrsky war von Natur aus ein etwas verschlossener, unnahbarer Befehlshaber, insbesondere wenn er hochkonzentriert war. Das war schon ein Unterschied zum vormaligen Oberbefehlshaber Saluschny. Also insgesamt sehe ich die Personalentscheidung als positiv an. Er hat die Erfahrung, er ist in seinem Führungsstil offener und ansprechbarer, als das Syrsky war. Und das wird ihm sicher auch helfen.
Was denken Sie denn, warum hat Selenskyj Syrsky dann doch entlassen? Also Sie hatten ja durchaus Bedenken und Selenskyj wollte eigentlich ja auch gar nicht, dass Syrsky geht.
Also ich hatte keine Bedenken wegen General Trapatti. Das wussten wir ja beim letzten Mal noch nicht, dass er berufen wird. Ich hatte Bedenken, wenn sich Präsident Selenskyj dem Druck der Demonstranten und dem seines ehemaligen Ministers beugt, wie steht er dann da? Er hätte ja dann gleich von Anfang an entscheiden können. Da können zwei Persönlichkeiten, also Fedorov und Sierskyj, nicht miteinander, und dann mache ich auf beiden Posten einen Neustart. Und jetzt ist er gezwungen worden durch die Demonstrationen und durch die Äußerungen auch von Fedorov und die Interpretation im Land, aber auch über das Land hinaus, nach Europa, in die Unterstützungsstaaten, in die Medien, in die westlichen Medien. Und das ist natürlich für Selenskyj ein Schritt, den er nicht häufig machen kann. Und er macht es zum zweiten Mal. Wenn Sie sich erinnern an die Korruptionsbehörden, die ihm direkt unterstellt werden sollten, nach Demonstrationen, hat er auch diesen Schritt rückgängig gemacht. Und das passiert eben jetzt zum zweiten Mal.
Wir haben zu dem Thema eine Mail bekommen von Jakob Krose. Das ist jemand, der immer mal wieder schreibt, oft kritische Anmerkungen hat, was wir durchaus zu schätzen wissen. Das will ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen. Und Jakob Krose hat sinngemäß geschrieben, dass er eine Wette gewonnen hat, weil er vorausgesehen hatte, dass Sie, Herr Bühler, den ukrainischen Generalskollegen verteidigen würden. Und dann sagt er noch, komplett vorhersehbar sei das gewesen. Könnt ihr mir vorstellen, dass Sie dazu auch gerne was sagen würden?
Also ich habe den vormaligen Minister Fedorov kritisiert, weil er sich mit Federn geschmückt hat, die ihm nicht gebühren. Er hat zweifellos sich große Verdienste in seinem vormaligen Ministeramt als Digitalisierungsminister erworben, die auch der Armee zugute kamen. Aber den Eindruck, den er öffentlich geweckt und auch befördert hat, er wäre nach 6 Monaten im Amt für die operativen Erfolge, die die ukrainische Armee bereits seit Herbst letzten Jahres mit dem militärstrategischen Konzept Sierskyjs hat, ist falsch. Und negiert auch, dass die Erfolge Ergebnis einer 2-jährigen Operationsführung sind. Er hat darüber hinaus alte Vorurteile befördert, nachdem Sierskyj ein ethnischer Russe, ein vom Sowjetsystem geprägter General sei. Da hatte ich beim letzten Mal ja schon einiges dazu gesagt. Er hat dort studiert als junger Offizier in Moskau und war aber dann immer in der Ukraine eingesetzt. Zu diesen alten Vorurteilen gehört auch die Bezeichnung Schlechter, die ihm nachgesagt wird. Das ist natürlich ein auch strafrechtlich relevanter Sachverhalt, auch in der Ukraine. Also für beides gibt es keine Anzeichen aus meiner Sicht. Im Gegenteil, es war ja Sierskyj, der Anfang 2024 den Kommandeuren Freiraum gegeben hat, die Stellungen zurückzunehmen, wenn die Russen zu viel Druck ausüben. Er war es ja, der die Verzögerung eingeleitet hat. Ich hatte vorhin das schon mal, oder im letzten Podcast, als wir die aktuelle Lage besprochen haben, schon mal gesagt. Er hat in mehreren Abschnitten Raumaufgaben bis zu 50, 60 Kilometer hingenommen, um die eigenen Truppenteile zu schützen. Er war es, der Anfang des Jahres bereits bindende Vorgaben gemacht hat, was die Rotation der Truppenteile angeht, beziehungsweise die Zeitdauer eines Einsatzes unmittelbar an der Front. Ich habe also den vormaligen Minister Fedorov und sein Umfeld kritisiert und gleichzeitig aber Sierskyj und den Generalstab vor ungerechtigten Vorwürfen in Schutz genommen. Ich kritisiere übrigens auch, ich habe es gerade schon anklingen lassen, andere Kommentatoren, die solche Vorurteile aufnehmen und für ihre Weiterverbreitung sorgen. Ich habe es gerade auch machen müssen, aber ich muss es ja tun, um sie aus der Welt zu räumen. Wenn man für die Weiterverbreitung sorgt, dann muss man mindestens erwarten, dass hier recherchiert wird. Ist es tatsächlich so? Oder aber auch andere Auffassungen zu Wort kommen lassen. Und das ist vielfach nicht gegeben, sondern es wird einfach weitergetragen und irgendwann wird das Vorurteil zum Fakt. Und das ist nicht richtig. Das sind keine Fakten. Und durch andere Fakten ist das im Grunde genommen widerlegt.
Also dann vielleicht doch nochmal nachhören, Herr Kruse, vielleicht auch gemeinsam mit Ihrem Wettpartner und dann nochmal neu entscheiden, ob der vielleicht doch seinen Wetteinsatz zurückbekommt und den von Herrn Kruse noch dazu. Aber ganz ernsthaft, ich will mal zu den Wechseln an der Armeespitze noch fragen. Solche Wechsel passieren ja in Friedenszeiten auch ständig, ne? Und die gibt es, ohne dass sich der jeweilige Kommandeur irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Sollte das dann in einem Krieg nicht vielleicht umso mehr passieren? Also man hat ja für einen solchen Posten eigentlich, kann ich mir vorstellen, null Möglichkeit, mal irgendwie abzuschalten, zu regenerieren, mal 4 Wochen in Urlaub zu fahren. Das geht ja nicht.
Also da haben Sie einen guten Punkt. 2,5 Jahre eine solche Verantwortung für das Überleben eines ganzen Landes mit seiner Zivilbevölkerung, mit seiner Armee verantwortlich zu sein, ständig erreichbar zu sein, das ist eine riesige fachliche, aber auch menschliche, physische wie psychische Herausforderung, ganz bestimmt. Wir hier im Westen haben eine solche Herausforderung nie gehabt, in diesem Ausmaß jedenfalls. Aber wir können es ermessen an den Herausforderungen im Krisenmanagement, ob es auf dem Balkan war, in Afghanistan oder auch in Mali war. Nicht in dieser Art und Weise, wie es Sirski und Saluschny machen mussten natürlich, aber Kommandeur zu sein, auch in Auslandseinsätzen mit Tausenden von Soldaten und dafür verantwortlich zu sein, das erfordert, dass man im Grunde genommen rund um die Uhr ansprechbar ist. Und das gilt mehr noch für diejenigen, die in der Ukraine jetzt in Verantwortung stehen. Aber es ist alles richtig, was Sie sagen, aber Alternativen und vor allen Dingen den richtigen Zeitpunkt zu finden für einen solchen Wechsel, das ist nicht ganz einfach.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch doof, wenn man dann einen ablöst, der dann gehen muss, obwohl er nichts verbrochen hat, wenn der dann in einem schlechten Licht dasteht. Also insoweit hat es doch auch Selenskyj schon ein bisschen verbockt. Also vielleicht verbockt auch schon damit, dass er Fedorow überhaupt zum Verteidigungsminister gemacht hat. Also so wie Fedorow reagiert hat nach seiner Ablösung, erscheint er mir mittlerweile als jemand, der doch eher ungeeignet für einen solchen Posten war. Hätte man ja als Präsident vielleicht auch wissen können. Immerhin hat er ja jahrelang mit ihm zu tun gehabt. Wie sehen Sie das?
Also ich stimme zu. Von der Kommunikation her war das kein Glanzstück. Wobei ich auch hier sagen muss, auch hier muss man die menschliche Komponente berücksichtigen, auch bei einem Präsidenten, der jetzt das 5. Jahr in diesem Krieg ist und die Ukraine politisch bisher ganz herausragend geführt hat. Insofern darf man das eine oder andere, was er nicht gut gemacht hat, nicht allzu zu hochziehen, sondern muss eben auch die Umstände, die Gesamtumstände berücksichtigen. Will ich es entschuldigen dadurch, steht mir auch gar nicht zu. Es war sicher kein kommunikatives Glanzstück. Fedorow war sicher genial in seiner Digitalisierungskampagne, die er als Digitalisierungsminister geführt hat. Er ist aber aus meiner Sicht letztlich an seinem persönlichen Ehrgeiz gescheitert, alles besser als andere zu wissen. Militärische Operationsführung ist immer Teamarbeit und das kann ein Einzelner nicht besser wissen als das große Team. Teamfähigkeit ist auch in einem so großen Team unabdingbar und ist nicht ersetzbar durch Genialität in einem Einzelbereich. Das bedeutet, dass ein Minister und der militärische Oberbefehlshaber, also Sirski hier, und jetzt der neue Drapaty, praktisch eins sein müssen. Konflikte in der Spitze führen unmittelbar zu Konflikten auf der Arbeitsebene und das kann man sich nicht im Krieg leisten und im Grunde genommen auch nicht im Friedensbetrieb, auch nicht in großen zivilen Organisationen. Und deshalb war die Entscheidung richtig, dort von Selenskyj dort einzugreifen. Allerdings zunächst den Minister zu entlassen nach 6 Monaten und dann auf Druck wenig später den militärischen Oberbefehlshaber. Das war nicht sehr glücklich.
Für mich übrigens ist das große Fragezeichen hinter Fedorow erschienen, als der dann anfing, darauf zu beharren, dass er seinen alten Posten als Verteidigungsminister wiederbekommt. Es ist ihm ja was anderes angeboten worden, aber er hat gesagt, nö, mache ich nicht. Also ich muss wieder Verteidigungsminister werden.
Ja, Präsident Zelensky hat ihm ja angeboten, dass er Vizeregierungschef wird. Das ist ja auch eine herausragende Stellung innerhalb einer Regierung der Ukraine. Er hat dann reagiert mit einigen Interviews und auch über soziale Medien bekannt gemacht. Es gibt nur drei Positionen im Land, das ist jetzt ein Zitat, die abgesehen von den Soldaten an der Front wirklich den Verlauf des Krieges bestimmen. Das ist der Präsident, der Verteidigungsminister und der hohe Befehlshaber. Zitat Ende. Und er fordert dann seine Wiedereinsetzung auf der Position des Verteidigungsministers. Also er sagt weiterhin, keine andere Rolle hat die tatsächliche Autorität, Korruption in der Beschaffung zu bekämpfen, die Transformation der Armee abzuschließen, asymmetrische Operationen zu planen und umzusetzen. Also er beansprucht da wieder Aufgabenbereiche des militärischen Oberbefehlshabers und die Kultur der Lüge und der Verantwortungslosigkeit auszumerzen. Zitat Ende. Also gerade dieses Zitat, das zeigt es nochmal ganz deutlich, warum Sie, Herr Deisinger, da richtig liegen, glaube ich. Auch mit diesem Vorwurf der Kultur, der Lüge und der Verantwortungslosigkeit kann man so einen Mann nicht mehr einsetzen auf einem Ministerposten, der die Armee führen soll. Denn das stimmt zum Großteil wahrscheinlich nicht, ist völlig überspitzt, auch wenn das eine oder andere dort schief laufen wird. Davon kann man ausgehen. Aber so kann man eine Organisation nicht angreifen, die man hinterher auch führen will. Und so ist es ja jetzt auch erfolgt. Also Zelensky hat kundgetan, dass die Entscheidung jetzt getroffen worden ist. Er bleibt bei seinem neuen Kandidaten und wird den dem Parlament vorschlagen. Und das Parlament wird nach der Sommerpause, ich glaube Mitte August ist das in der Ukraine, dann darüber entscheiden. Und da bin ich mir relativ sicher, dass aufgrund dieser Äußerungen auch das Parlament den neuen Minister bestätigen wird.
Okay, und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute und für diese Woche. Entschuldigen nochmal, dass wir in dieser Woche nur zwei, ich sag mal, relativ schlanke Folgen anbieten konnten. Zwei kürzere Folgen, hängt mit den technischen Schwierigkeiten, die wir bei der Aufzeichnung hatten, zusammen. Danke auch für die vielen Mails weiterhin und Anrufe. Wenn Sie Anmerkungen, Lob, Kritik oder Fragen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637. 3737. Herr Bühler, wir, also sozusagen als Duo, haben ja jetzt eine etwas längere Pause, weil ich in den Urlaub gehe. Ich komme Ihnen quasi ein bisschen entgegengefahren, aber treffen werden wir uns wohl nicht. Sie machen trotz Ihres Urlaubs aber keine Pause, heißt der Podcast geht auch im August weiter mit Ihnen und statt meiner mit Christian Erl. Wir beide hören uns dann im September wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Da wünsche ich einen schönen Urlaub in Kroatien. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns doch noch. Muss nur mal sehen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.